Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Wie an jedem Freitag hatten sich in einer ägyptischen Moschee heute gläubige Muslime zum Gebet versammelt. Doch dann kam es zu einem furchtbaren Anschlag. Mindestens 235 Menschen starben dabei. Immer wieder gibt es auf der Sinai-Halbinsel Attentate. Diesmal geschah es im Norden, in Bir al-Abed. Über das, was bislang bekannt ist, Alexander Stenzel.
Blutlachen auf dem Boden, überall Leichen, zugedeckt mit Tüchern. Die Muslime wurden während des Freitagsgebets getötet. Augenzeugen berichten, dass nach der Explosion Überlebende aus der Moschee geflohen seien und draußen von schwer bewaffneten Terroristen beschossen und auch getötet wurden. Die Angreifer hätten auch Krankenwagen attackiert. Seit dem Sturz von Präsident und Muslimbruder Morsi 2013 bekämpft die ägyptische Armee mit Panzern und Kampfhubschraubern mehrere Dschihadistengruppen auf dem Sinai. Eine der Terrororganisationen ist ein Ableger des sogenannten Islamischen Staates. Präsident al-Sisi sprach den Angehörigen der Opfer im ägyptischen Staatsfernsehen sein Beileid aus und kündigte eine harte Reaktion an. Wir sind standhaft. Wir werden weiterkämpfen. Diese Aktion wird nur dazu führen, dass wir noch kampfbereiter sind. Der Anschlag auf die Moschee ist der größte Terrorakt, den Ägypten bisher erlebt hat. Präsident al-Sisi hat eine dreitägige Staatstrauer angeordnet.
Alexander Stenzel in Kairo. Ist denn mittlerweile klarer, wer hinter diesem Anschlag stecken könnte?
Nee, ist nicht klar. Es gibt noch kein Bekennerschreiben. Seit 2013 mit dem Sturz Morsis greifen ja islamistische Terroristen immer wieder Soldaten und Polizisten an, aber auch Regierungsmitglieder, Richter, Touristen und in diesem Jahr auch verstärkt die Christen in ihren Kirchen. Moscheen waren bisher aber keine Anschlagsziele. Das ist sozusagen die neue Qualität des Terrors. Die Frage ist, warum wurde der Angriff auf dem Sinai gestartet? Die meisten Opfer sind Beduinen und die Beduinen haben in der Vergangenheit, waren die sehr regierungskritisch, weil der Staat diese Bevölkerungsgruppe in Ägypten stark vernachlässigt hat. Mit der Verbreitung des Terrors auf dem Sinai hat sich aber die Haltung der Beduinen verändert. Sie kooperieren mehr und mehr mit dem Staat, der Armee, mit den Geheimdiensten, um eben den Terror auf dem Sinai zu bekämpfen, damit er sich nicht weiter ausbreitet. Und das könnte eine Erklärung sein für den Anschlag. Möglicherweise war dies eine Bestrafungsaktion einer Terrorgruppe, die eben nicht möchte, dass die Beduinen mit dem Staat kooperieren.
Alexander Stenzel, vielen Dank für diese Informationen nach Kairo. Was auch immer der Bundespräsident Schulz gesagt hat, es scheint Wirkung gezeigt zu haben. Denn aus dem unbedingten Nein ist zwar kein freudiges Ja geworden, aber immerhin ein, na gut, dann lass uns halt mal reden. Auch in den eigenen Reihen waren diese Woche Stimmen immer lauter geworden, eine Regierungsbeteiligung mit der Union zumindest nicht mehr kategorisch abzulehnen. SPD-Chef Martin Schulz beriet sich in der vergangenen Nacht mit seinem Parteivorstand und erklärte dann heute Folgendes.
In den nächsten Tagen und Wochen werden viele Gespräche geführt werden. Wir werden jeden weiteren Schritt intensiv in der Partei und in der Fraktionsführung der SPD diskutieren. Es gibt keinen Automatismus in irgendeine Richtung.
Und deshalb brauche man jetzt erstmal Zeit für all die Gespräche. Und die gingen für Martin Schulz gleich heute weiter, als er zum Bundeskongress der Jusos nach Saarbrücken reiste. Denn bevor er dann nächste Woche zusammen mit den Spitzen der Union nochmal zum Bundespräsidenten geladen ist, muss er erstmal beim Nachwuchs Gehör finden. Schließlich soll die Basis das letzte Wort haben. Und bei den Jungen ist die Skepsis vor jeglicher Form der Regierungsbeteiligung derzeit noch sehr groß. Simone Blass.
Kurs halten lautet die Aufforderung der Jusos an den SPD-Vorsitzenden. Martin Schulz soll beim Nein zur Großen Koalition bleiben.
Wir sind das Bollwerk gegen Große Koalitionen, liebe Genossinnen und Genossen. Es wird sie mit uns nicht geben.
Das sieht auch die große Mehrheit der Delegierten so. Schulz werde jetzt zwar Gespräche führen müssen, aber bitte nicht mit dem Ziel Große Koalition.
Ja, Martin Schulz hat ja deutlich erkennen lassen, dass er keine Präferenz für eine große Koalition hat. Das finde ich nach wie vor richtig. Und ich glaube, da sollten wir uns auch den Rücken stärken. Das werden wir als Jusos tun und das erwarten wir auch von anderen in der Partei.
Wir haben uns schon 2013 gegen eine große Koalition ausgesprochen und wir bleiben dabei. Ich finde auch das Umschwenken des Parteivorstands eher irritierend.
Wir als Jusos tendieren ganz klar zu einer Minderheitsregierung. Wir wollen die große Koalition abgelöst sehen.
Parteichef Schulz in der Zwickmühle. In der Parteiführung bröckelt der Widerstand gegen eine GroKo. Doch die Jusos wollen, dass Schulz hart bleibt. Der verweist auf den Appell des Bundespräsidenten, dem er sich nicht verweigern wollte, lässt sich aber in der Koalitionsfrage nicht festlegen.
Ich strebe keine große Koalition an, Genossinnen und Genossen. Ich strebe auch keine Minderheitsregierung an. Oder heute hat einer gesagt, Kenia, schwarz-grün-rot. Ich strebe auch kein Kenia an. Ich strebe auch keine Neuwahlen an. Ich strebe gar nichts an. Wisst ihr, was ich anstrebe? Dass wir die Wege miteinander diskutieren, die besten sind, um das Leben der Menschen, national und international, jeden Tag ein kleines Stück besser zu machen. Lasst uns um den Weg ringen.
Unbehagen bei den Jusos. Überzeugen konnte Schulz mit diesem Ausweichmanöver nicht.
Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass Martin gerade richtig zwischen Pest und Cholera steht. Aber ich finde, es gibt auch einen Weg, um sowohl der Pest als auch der Cholera zu entkommen. Und das ist die Minderheitsregierung.
Ich bin ganz klar gegen die GroKo und auch ja, also alle Jusos hier. Von daher war ich da ein bisschen enttäuscht, dass er nicht ganz klar gesagt hat, gegen die GroKo zu sein.
Von den Jusos bekommt Schulz das klare Signal. Nur mit einer Absage an die GroKo bleibt er für sie auf dem richtigen Kurs.
Ein völliger Bruch mit der Vergangenheit wird es wohl nicht. Immerhin gehörte Emmerson Mnangagwa seit Jahrzehnten zum inneren Zirkel des zurückgetretenen Machthabers Robert Mugabe. Und doch ist es eine absolute Premiere in Simbabwe. Der erste Machtwechsel seit der Unabhängigkeit vor 37 Jahren. Gut, kein demokratischer. Das Militär musste Mugabe aus dem Amt zwingen. Aber bei seinem Amtseid im Nationalstadion der Hauptstadt Harare jubelten dem neuen Präsidenten zehntausende Anhänger zu, als der 75-Jährige versprach, das heruntergewirtschaftete Land in eine neue Ära führen zu wollen. Thomas Denzel.
Vor kurzem hätten viele von ihnen noch Robert Mugabe zugejubelt. Heute feiern sie den, der ihn mit Hilfe des Militärs gestürzt hat. Mugabes Parteikollegen Emmerson Mnangagwa, den neuen Präsidenten Simbabwes. Die meisten hier sind Anhänger oder Mitglieder der Regierungspartei ZANU-PF. Und als wir auftauchen, wollen sofort sehr viele mit uns sprechen. Mugabe war schon ein bisschen alt, also brauchten wir einen neuen Kandidaten, erklärt er. Wir lieben unsere Partei, die ZANU-PF. Dann treffe ich ihn, auch er will mit mir reden, aber nicht hier mitten unter den ZANU-PF-Anhängern. Alfred soll ich ihn nennen, seinen wirklichen Namen behält er lieber für sich. Wir suchen für das Interview einen Platz etwas abseits. Plötzlich fühle ich mich zurückversetzt in die alten Zeiten unter Robert Mugabe. Ich weiß von 5 Menschen, die getötet wurden, nur weil auf ihrem Handy Nachrichten von der Opposition gefunden wurden. Andere wurden zusammengeschlagen, sagt Alfred, der nicht an einen Wandel durch Mnangagwa glaubt. Wir feiern die Armee jetzt wie Helden, sagt er. Dabei waren es sie, die zum Beispiel mein Heimatdorf ganz ohne Grund angegriffen haben. Der Mann, der heute seinen Amtseid ablegte, war einst die rechte Hand Mugabes und soll für die Ermordung von Zehntausenden verantwortlich sein. Heute aber sagt Mnangagwa zu, dass sich künftig alle Bürger sicher fühlen können, weil er der Präsident aller Simbabwe sein werde. Wir sollten nicht Geiseln unserer Vergangenheit sein, sagt der neue Präsident. Ich appelliere an uns alle, ruhen zu lassen, was vergangen ist. Alfred aber kann nicht vergessen. Er zeigt mir den Platz in Harare, wo schon vor Jahren er und andere demonstriert haben und meist von der Polizei verjagt wurden. Ich will nur eines von der neuen Regierung, sagt er mir. Neuwahlen, mehr nicht. Nächstes Jahr sollen Wahlen stattfinden. Ob sie wirklich frei und fair verlaufen werden, Alfred hat da seine Zweifel.
Die EU wird in naher Zukunft nach Osten hin wohl erst einmal nicht weiter wachsen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jan Hofer.
Die Europäische Union hat den Beitrittshoffnungen von 6 früheren Sowjetrepubliken einen deutlichen Dämpfer erteilt. Bei den Gipfeltreffen in Brüssel bekräftigten die EU-Staats- und Regierungschefs lediglich ihre Bereitschaft, die Zusammenarbeit mit den Partnerstaaten auszubauen. Der ukrainische Präsident Poroschenko äußerte sich nach Angaben aus EU-Kreisen enttäuscht, dass seinem Land in der Gipfelerklärung keine Beitrittsperspektive eingeräumt wurde. Entwarnung nach Polizeigroßeinsatz in London. Augenzeugenberichte über Schüsse und Opfer in der Einkaufsmeile Oxford Street und der nahegelegenen U-Bahn-Station hätten sich nicht bestätigt, teilten die Behörden am Abend mit. Die Polizei hatte am Nachmittag auf die Meldungen der Passanten zunächst wie auf ein Terrorereignis reagiert. 2 U-Bahn-Stationen waren evakuiert und vorübergehend gesperrt worden. Der wegen Mordes verurteilte Paralympicsieger Oscar Pistorius muss deutlich länger im Gefängnis bleiben. Das höchste südafrikanische Berufungsgericht setzte die Haftstrafe für den früheren Spitzensportler nun auf 13 Jahre und 5 Monate fest. Bisher waren es 6 Jahre. Pistorius hatte 2013 seine damalige Freundin durch eine geschlossene Tür erschossen und angegeben, er habe einen Einbrecher dahinter vermutet. Die Zahl der Gewalttaten in Partnerschaften steigt weiter an. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes wurden im vergangenen Jahr mehr als 133.000 Fälle häuslicher Gewalt bei der Polizei angezeigt. Dabei ging es um Delikte wie Körperverletzung, Vergewaltigung, Mord oder Stalking von Partnern und Ex-Partnern. In den meisten Fällen sind die Opfer weiblich. 2015 wurden 104.000 Gewalttaten gegen Frauen registriert. Im vergangenen Jahr 109.000, das ist ein Anstieg um 4,8%. Beim Online-Versandhändler Amazon wird erneut gestreikt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich an dem Ausstand heute insgesamt mehr als 2.000 Mitarbeiter an verschiedenen deutschen Standorten. Verdi fordert von Amazon, die Mitarbeiter nach den Tarifverträgen des Einzel- und Versandhandels zu bezahlen. Der US-Konzern lehnt das ab. Der Ausstand fällt auf den Rabatttag Black Friday, an dem Händler bundesweit mit günstigen Angeboten locken.
Schauen wir noch, ob das Wochenende auch Wochenendwetter bringt. Claudia Kleinert, wie sieht's aus?
Nein, Ingo. Also für alle, die es gern nass mögen und sich dann in ihre Windjacke packen und draußen spazieren gehen, wird es ein tolles Wochenende. Für alle anderen eher trüb und es wird nass und immer kälter. Heute hatten wir nochmal 18,5 Grad in Baden-Baden, Rambin auf Rügen. Dagegen schon nur 6,9 Grad. Von Norden kommt jetzt die kalte Luft. Heute Bad Griesbach noch 7 Stunden 34 Minuten Sonne und auf dem Brocken, da gab es sogar orkanartige Böen und Orkanböen. Also es war sehr windig, allerdings nicht überall. Im Flachland hat man es nicht unbedingt gemerkt. In München, also südliches Bayern, heute eben viel Sonne, wie wir gerade bei Bad Griesbach gesehen haben. Heute war es dann nochmal warm und das ist der Temperatursturz jetzt Richtung Wochenende. Knapp an die 0 Grad kommen wir dann gerade mal noch. Und auch Anfang der Woche bleibt es kalt mit 2, 3 Grad. Danach möglicherweise sogar noch kälter. Also jetzt kommt vom herbstlichen Wetter, das sich ja zumindest zeitweise jetzt ganz schön präsentiert hat, der richtige Winter. In der Nacht gibt es dichte Wolkenfelder. Es regnet über der Mitte auch zum Teil noch kräftig. So Richtung Ostfriesland, nördliches Münsterland bildet sich zum Teil sehr dichter Nebel. Da kann es dann auch zu glatten Straßen kommen morgen früh. Ausgenommen vom Regen noch der äußerste Norden und der äußerste Südosten. Die Temperaturen gehen meist runter auf Werte zwischen 6 und 1 Grad. Und genau da, wo es die 1 Grad gibt, da kann eben feuchte Luft wie Nebel gefrieren. Morgen Vormittag weiterhin dichte Wolkenfelder über der Mitte. Es regnet weiter im Südosten Bayerns, noch sonnig von Nordwesten her. Wieder ein bisschen Sonnenschein im Laufe des Nachmittags, dann immer wieder nass. Und die Schneefallgrenze sinkt dann im Laufe des Nachmittags bis gegen Abend in den nördlichen Mittelgebirgen auf rund 400 Meter, in den Alpen 700, 800 Metern. Das heißt, da wird es in den höheren Lagen glatt. Die Temperaturen am Nachmittag, die sind ganz schön niedrig und zwar verbreitet, gerade mal noch so 3 bis maximal 7 Grad. Und das bei einem Wind, der von West auf Nordwest dreht. Danach die Tage einzelne Schauer noch am Sonntag, die können aber bis in Tiefe lang mit Flocken fallen und dementsprechend kann es auch glatt werden, zeitweise zumindest auch am Montag ganz schön trüb und dann wirklich kühl verbreitet.
Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter im Ersten mit einem Tatort und Kommissar Borowski und dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Dann allerdings erst um 23.15 Uhr. Einen schönen Abend noch. Tschüss.